Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Manche von euch werden es vielleicht nicht wissen, aber es steht der Geburtstag von Satoshi Nakamoto an, nämlich am 5. April 1975 hat er angeblich Geburtstag. Und warum dieses Datum so interessant ist und warum die ganze Zahlenmystik von Satoshi eine Relevanz hat, warum es Bitcoin überhaupt braucht, warum man bei Bitcoin nicht schlafen sollte, warum es nicht so spät ist und warum es jetzt auch Zeit ist, sich damit zu beschäftigen. Das bespreche ich heute mit niemand Geringeren als Roman Reher, dem Blocktrainer. Die meisten von euch kennen ihn, die ihn noch nicht kennen, lernen ihn jetzt kennen. Und Coinfinity hat sich etwas einfallen lassen für diese Zeit, für diesen Geburtstag von Satoshi, eine neue Sparplanaktion, nämlich von 5.4. beziehungsweise 4.4. am Abend bis 21.4.2025 gibt es nur Gebühren von 0,99% auf alle neu eingerichteten Sparpläne. Ihr könnt so viele Sparpläne einrichten, wie ihr wollt. Das Ganze gilt dann mit diesen Gebühren bis zum 11.12.25, also für alle neu eingerichteten Sparpläne in dieser Zeit. Und mit dem Code WasBitcoinBringt könnt ihr von diesen bereits extrem niedrigen Gebühren nochmal 21% runterknacken für die ersten 6 Monate. Und jetzt geht's los mit diesem Spezialvideo mit Blocktrainer Roman Reher. Herzlich willkommen, Roman Reher. Herzlich willkommen, Blocktrainer. Der bekannteste Bitcoin-YouTuber, nicht nur des deutschsprachigen Raums, sondern eigentlich fast schon weltweit, hast du mal rausgefunden, oder?
Ja, es gibt wenige, die Bitcoin-Only-Content machen in der Größenordnung. Und das Besondere ja dabei ist, dass wir hier im deutschsprachigen Raum es schaffen, so viele Follower anzuziehen für dieses Thema. Ganz offensichtlich, weil Bitcoin irgendwie von seinen Eigenschaften wohl den Nerv der deutschsprachigen Community trifft. Aber erstmal vielen Dank für die Einladung, Nico. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich, dass wir es wieder geschafft haben. Es war einige Zeit. Ich war bei dir am Kanal. Wer das noch nicht gesehen hat, das verlinke ich natürlich. Und morgen, wenn wir das schaffen, am Freitag den 4. rauszubringen, was ich zuversichtlich bin, morgen am 5. hat Satoshi Nakamoto seinen 50. Geburtstag, denn er
behauptet,
angeblich der Mann hinter Litecoin.
Ah, so alt ist er schon.
Nein, wir wollen ja hier nicht lustig werden, Roman, weil ich möchte versuchen, mit dir heute eine Folge aufzunehmen, die auch für Neueinsteiger geeignet ist. Es gibt ja doch diejenigen, die sagen, dieses Bitcoin-Ding, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch wenn die meisten sich denken, entweder es ist zu weit rauf oder zu weit runter gegangen.
Dann sollten wir die Einsteiger nicht veräppeln. Also Satoshi Nakamoto ist natürlich der Erfinder von Bitcoin, die Gruppe, die Person, man weiß nicht genau, wer es war. Und es gibt ein Forum damals, das Bitcoin Talk Forum. Und in diesem Forum hatte Satoshi sich selber dieses Geburtsdatum gegeben. Allerdings, wenn man weiß, dass Satoshi alle möglichen Mühen auf sich genommen hat, um anonym zu bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht sein echter Geburtstag ist. Aber vielleicht steht dieses Datum ja für was anderes.
Zum Beispiel.
Ja, hau mal raus.
Zum Beispiel eben der 5. April war der Tag, an dem 1933 in Amerika der Besitz von Gold verboten wurde. Man musste damals sein Gold abliefern, damit der amerikanische Staat quasi mehr Zugriff auf Gold hat. Und 1975, das war nach dem Ende des Goldstandards auch, das war das Jahr, in dem dieses Goldverbot wieder aufgehoben wurde. Und das ist die populäre Interpretation dieser Zahlenmystik, die Satoshi da gemacht hat mit seinem Geburtsdatum. Dass es nicht sein echter Geburtstag ist, ich glaube, das sicher können wir nicht sein, aber werden wir mal vermuten. Aber trotzdem ist das eines dieser Daten im Bitcoin-Kalender, wo man mal zusammenkommen kann und die Frage stellt, ja, warum eigentlich Bitcoin?
Ja, ich denke auch, dass er viele solcher Hinweise gegeben hat. Da ging es ja auch um die Reformation der Kirche. Dieses Datum ist ja, ich glaube, das war der Tag, an dem er das White Paper veröffentlicht hat im Äquivalent.
Der 31. Oktober, genau.
Genau. Also auch die erste Nachricht im allerersten Bitcoin-Blog, der ja wie so ein Kassenbucheintrag ist, und irgendwo muss es ja starten, eben diesen Block 0, diesen Genesis-Block. Da hat Satoshi eine Nachricht hinterlassen, auch um einen zeithistorischen Start zu setzen. Und es war damals die Headline der britischen Times. Da ging es darum, dass der Schatzkanzler eben ein Rettungspaket für die Banken auf den Weg bringt. Und diese Nachricht hat er einfach so in den Blog mit aufgenommen. Und das gibt alle schon so ein bisschen Hinweise darauf, was Bitcoin ist. es soll Probleme in unserem Geldsystem lösen und in der Art und Weise, wie wir Geld und Werte verstehen. Und ja, das Goldverbot ist natürlich auch ein sehr wichtiger Zeitpunkt gewesen, weil damit ist eigentlich die Art und Weise begründet, wie wir heute unser jetziges Geld verstehen. Den Euro im Entferntesten, aber insbesondere den Dollar, der ja eigentlich mal ein Repräsentant war für hinterlegtes Gold in den Zentralbanken oder dem Fort Knox der Amerikaner. Und dadurch, dass man jetzt dieses Papiergeld Dollar hatte, konnte man relativ leicht große Mengen Dollar transportieren. Man konnte sie leicht teilen. Es hatte eine Wertigkeit und man hatte eine Art Umtauschgarantie, womit man bei der Zentralbank immer sein Gold hätte zurückbekommen können. Zumindest das galt für Länder. Und diese Umtauschgarantie ist eben 1971 beendet worden durch Richard Nixon. Und da es dann diese Umtauschgarantie nicht mehr gab, ist damit dann auch kurze Zeit später, eben zu diesem Datum, das Goldverbot aufgehoben worden. Da gab es dann keine, ich sag mal, relevante Gefahr mehr für den Dollar, wenn die Privatpersonen Gold kaufen und den Preis vielleicht bewegen oder verändern. Und ja, seitdem haben wir Fiat-Geld, das heißt Geld, das aus dem Nichts erzeugt wird, Dollar, Euro, Yen. Und das hat eben gewisse Probleme und die Probleme entstehen häufig im Bankensystem, im Hochfinanzsektor. Und an der Stelle greift dann der Staat ein mit Sicherheitsmaßnahmen und das meistens eben, indem er einfach noch mehr Geld erzeugt. Und genau dieser Hinweis ist das, was in diesem Genesis-Block eben drin steht und möglicherweise auch das Geburtstag, dieser Geburtstag von Satoshi Nakamoto so als Hinweisgeber dafür stehen könnte.
Also Satoshi hat am Anfang 2009, am Januar 2009 die Bitcoin-Blockchain gestartet, auch wenn wir nicht wissen, wer es ist, aber er hat uns eben diese Botschaft hinterlassen und ich glaube, du hast das super zusammengefasst, weil diese Bailouts, dieses Geld erzeugen und Schulden auftürmen, das ist ja derzeit wieder extrem en vogue. Damals während der Finanzkrise waren 700 Milliarden noch viel Geld. Heute ist das nicht mal genug, um in Deutschland vernünftig die Infrastruktur zu reparieren oder aufzurüsten oder was auch immer. Jeden Tag, egal ob ich jetzt die Nachrichten einschalte oder auf Twitter gehe, kommen neue Defizitlöcher, neue Schuldenlöcher und neues Geld, das noch dazu zusätzlich ausgegeben wird. In Österreich ist es gerade das Defizit wieder explodiert. Verglichen mit letzter Woche, das letzte Woche schon explodiert und der Schuldenstand ist explodiert. Also man hat den Eindruck, als würden wir da wirklich überrollt werden derzeit von einer Welle an Schulden einerseits und frischem Geld eigentlich andererseits. Und das ist eben der Unterschied. Bitcoin hast du, so wie Gold, in deiner Tasche, in dem Fall eine digitale Wallet, eine digitale Tasche. Und es ist nicht die Schuld eines anderen. Selbst bei einem Fiat-Geld, selbst bei einem Euro, einem Dollar, ist es die Verantwortung der Notenbank, das Geld zumindest nicht zu entwerten, was sie nicht tun. Also sie entwerten es immer. Und das ist die Idee. Aber sollte dann nicht jetzt, Roman, die Aufmerksamkeit voll auf Bitcoin sein? Weil der Preis ist ja eher mau.
Ja, also ich denke, so mau ist der Preis gar nicht. Wenn wir uns mal die Entwicklung von Bitcoin in den letzten Jahren anschauen, hat Bitcoin wirklich so von allen Rohstoffen und Gütern, die es da draußen so gibt, alles geschlagen. Ich meine, wir starteten bei wenigen Dollar pro Bitcoin, also eigentlich sind wir mal bei einem wertlosen Gegenwert gestartet, aber ich sag mal, seitdem man Bitcoin irgendwie an der Börse öffentlich handeln kann, da waren dann wenige Dollar so der Kaufpreis und jetzt stehen wir bei über 80.000. Also zweifelsohne ist das eine starke Entwicklung und auch ein starker Preis. Wir hatten ein neues Allzeithoch von 106.000, 107.000 Dollar oder so. Also irgendwas in dem Bereich, das ist dann bei solchen Schwankungen nicht mehr ganz so relevant, wo das der wirkliche Peak war, also dieser absolute Höchstpunkt. Aber da sind wir jetzt eben gute 20-25% drunter, was aber nicht so dramatisch ist, wenn man eben die Entwicklung der letzten Jahre mal berücksichtigt und dann eben feststellt, naja, die Entwicklung war sehr stark auch bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt gerade leiden aber die Finanzmärkte im Allgemeinen und das liegt eben auch mehr oder weniger an dieser zentralen Verwaltung des Fiat-Geldes, nicht ausschließlich am Gelddruckern, was natürlich einen Effekt hat, der vor allem langfristig zu sehen ist. Also wenn die Geldmenge sich erhöht, dann entwertet irgendwann in diesem Maße auch der Kaufpreis, beziehungsweise die Preise werden dementsprechend teurer. Was wir jetzt gerade sehen, ist natürlich auch eine angespannte Finanzsituation aufgrund des Handelskrieges, den Donald Trump jetzt gegen andere Länder führt, Strafzölle erhebt und die ganzen Märkte gerade verunsichert. Das heißt, es ist einfach kein Investitionskapital da. Dementsprechend leidet gerade alles. Allerdings muss man auch sagen, dass Bitcoin gerade in diesen Situationen langfristig extrem dadurch profitieren konnte, weil es als Alternative wahrgenommen wird. Also man muss diese angespannte, akute Situation ein bisschen von der langfristigen Lösung, Vision von Bitcoin lösen. Und wenn wir das tun und uns die historischen Daten anschauen von anderen Krisen, die aufkamen, als es Bitcoin schon gab, dann hat man gesehen, hey, ja, kurzfristig hat Bitcoin sehr gelitten, zum Teil auch mehr als andere Anlageklassen, hat aber mittelfristig diese anderen Dinge mehr als auch performt. Also nicht nur, dass er sein Verhältnis wieder wettgemacht hat, sondern er hat auch darüber hinaus überaus gut sich entwickelt, also deutlich besser als zum Beispiel Gold oder ETFs oder so. Und von daher ist Bitcoin eher eine langfristige Lösung als eine kurzfristige.
Und worauf du ansprichst, habe ich selbst erlebt. Ich habe 2020 bei der Corona-Krise das Bitcoin auf 3000 runtergerasselt und da bin ich selbst noch komplett in Panik geraten, weil ich mental auch wieder ganz woanders war, obwohl ich eigentlich schon hätte es besser wissen müssen. Also diese kurzfristigen Nervositäten an den Märkten, die treffen Bitcoin auch. Es ist auch ultra liquide, deswegen kann man es auch leicht verkaufen. Das ist ein Vorteil tatsächlich, aber das muss man erstmal irgendwo in seinen Kopf bekommen. Aber trotzdem, diese Idee von digitalem Gold, weil es eben begrenzt ist. Bitcoin ist auf 21 Millionen Stück begrenzt. Man kann zwar kleinere Teile kaufen, also man muss nicht gleich 80.000 ausgeben, aber es ist eben begrenzt nach oben. Es gibt, wird nie mehr geben. Dieser Vergleich mit Gold, der macht irgendwo Sinn. Wir machen das ja auf. Wir reden über Bitcoin als digitales Gold, aber derzeit steigt Gold im Preis und Bitcoin fällt eben mit den Aktienmärkten. Das heißt, wie soll man da dann das Argument fürs digitale Gold bringen?
Ja, das Interessante ist, BlackRock hat es in einer seiner letzten Analysen gezeigt, also irgendwann in den letzten 2-3 Monaten kam eine Analyse der BlackRock-Experten über Bitcoin raus, wo sie die Entwicklung von Bitcoin verglichen haben mit anderen Anlageklassen, unter anderem Edelmetallen wie Gold, aber auch Aktienmärkten, ETFs und vielen anderen Dingen, auch Immobilien. Und man stellt fest, dass es immer wieder punktuelle Phasen gibt, in denen Bitcoin korrelativ zu diesen anderen Assets verläuft. Das heißt, wo der Kurs sich in etwa so entwickelt, wie die anderen Assets das auch tun, und sich dann aber wieder komplett loslöst. Und dass es da auch kein Muster gibt, wo man sagen kann, ah, in einer solchen Phase läuft Bitcoin eher mit den Tech-Aktien, in einer solchen Phase läuft Bitcoin eher mit Gold. Und es gibt Phasen, wo Bitcoin wirklich vom Kurs ähnlich wie Gold verläuft, dann gibt es Phasen, wo Bitcoin ähnlich zu diesen Tech-Aktien verläuft und so weiter. Aber das immer nur auf kurze Zeitepochen insgesamt. Und das ist das Spannende, verhält sich Bitcoin anders als alles andere. Das ist so die Erkenntnis von BlackRock. Und weswegen sie auch sagen, es könnte möglicherweise eine gute Idee sein, in jedes Portfolio ein bisschen Bitcoin reinzupacken, weil eben Bitcoin so antizyklisch zu allen anderen Dingen ist. Ja, es gibt Phasen, da korreliert es, aber in den meisten hat Bitcoin seinen komplett eigenen Kurs. Und das ist auch das, was wir dann sehen. Die Argumentation vieler Goldbefürworter ist ja derzeit, ja, schaut mal, Gold schwankt weniger als Bitcoin und ist ja viel wertstabiler. Und das mag auch augenscheinlich stimmen, weil der Kurs sich weniger bewegt. Wenn wir uns aber mal den Kurs jetzt in den letzten 5 Jahren eben anschauen, die beiden Kurse vergleichen, dann muss man eben feststellen, hey, Gold steht hier und hat eine relativ vielleicht stabile Linie im Verhältnis zu Bitcoin. Bitcoin steht hier, also ich kann es gar nicht zeigen, ja, ist irgendwo da oben, ja, er schwankt sehr stark, aber hat Gold schon mehrfach im Quadrat, sag ich mal, outperformed. Und das heißt, je länger man bei Bitcoin gewartet hat, desto mehr war man dem Goldkurs weggerannt. In diesem Bereich weiter oben schwankt es dann stark, aber das kann einem dann vorsichtig gesagt auch ein bisschen egal sein, weil man ja immer noch weitaus besser finanziell dasteht, als hätte man stattdessen Gold gekauft. Und das ist natürlich kurzfristig sehr schmerzhaft, wenn man, sag ich mal, zum absoluten Höchstpunkt gekauft hat und dann eine starke Schwankung nach unten kommt. Je länger man aber wartet, desto mehr ist diese Schwankung irgendwann unterhalb deines Einstiegskurses. Und dann ist dir das eigentlich, die Schwankung ist dann bei deinem Einstiegskurs und der ist unterhalb deines jetzigen Kurses, wo der Bitcoin steht, und dann ist dir das einfach egal. Na, also als Beispiel, wer jetzt 2017 Bitcoin bei, weiß nicht, 1000 Euro gekauft hat, und dann geht Bitcoin auf 20.000 und fällt auf 4.000, dann habe ich im schlechtesten Fall immer noch mein Geld vervierfacht gehabt innerhalb weniger Jahre. Und von daher sind dann diese Schwankungen immer nicht mehr so schmerzhaft, und je länger man dabei ist, du hast gerade gesagt, Corona, Kurs ist auf 3.000 Euro gefallen, das hat dir in dem Moment Angst gemacht, dann stehen wir mittlerweile bei, ja, $82.000 gerade aktuell. Selbst wenn der Kurs jetzt, sag ich mal, auf 50.000 fällt oder auf 30.000 fällt, stehst du ja weit über diesem Kurs, der bei Corona da bei den 3.000 Euro stand, und dann sind diese Schwankungen egal und trotzdem hast du besser performt als Gold. Ja. Und von daher würde ich sagen, die Argumentation, dieser Vergleich ist trotzdem da, weil Bitcoin diesen Wertspeicher darstellt, der aber hochvolatil ist. Man sollte aber vor dieser Volatilität einfach keine Angst haben.
Beziehungsweise sich auch dran gewöhnen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wie du sagst, einerseits, was den eigenen Preis betrifft, aber andererseits auch einfach, dass diese Volatilität auch irgendwo eine Form von Leben ist, ja, und das, dieses ständige Suchen nach der Stabilität. Was du erwähnt hast mit BlackRock ist ein wunderbares Beispiel. So gesehen hat BlackRock eigentlich Bitcoin fast schon als den heiligen Gral der Finanzwelt angepriesen, weil man sucht dort immer nach diesem mythischen, unkorrelierten Asset, das mir quasi aus der Patsche hilft in dem Moment, wo alle anderen Dinge anderes tun. Ich glaube, deswegen wird auch so oft die Frage gestellt, ja, warum tradet es jetzt mit Gold, warum tradet es jetzt mit dem Nasdaq, was ist mit diesem Bitcoin-Ding? Plus, es hat irgendwie eine enorme psychische Kraft, weil es dieses symbolhafte Ding ist, das irgendwie alle beobachten können, auch die, die nicht investiert sind, und alle haben eine Meinung dazu. Es ist schon faszinierend, wie stark sich Bitcoin in unsere Psyche schon reingearbeitet hat. Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io.
Ja, und was du gerade sagst, um vielleicht nochmal auf diesen Punkt der Volatilität sprechen zu kommen, eigentlich ist Volatilität was komplett Natürliches. Also das umgibt uns überall. Das ist schon in unseren Jahreszeiten so. Es gibt den Sommer, es gibt den Winter, es gibt das Sommerloch. Ja, also überall findet sich eigentlich Volatilität in unserem Leben wieder. Es gibt gute und schlechte Zeiten. Es gibt stürmische Tage, es gibt sonnige Tage und normalerweise reagiert natürlich die ganze Welt auf diese Sachen. Ja, wenn es einen schlechten Winter gab mit schlechter, vielleicht mit zu wenig Frost, ja, im Boden sind die Bakterien und Viren und was auch immer da rumkreucht und fleucht, nicht alle abgetötet, die Ernte im nächsten Jahr wird schlecht. Ne? Also überall ist Volatilität. Und was die Zentralbanken ja sich als Mandat auf die Fahne schreiben für das Geldsystem ist, diese Volatilität zu vernichten. Und zwar, indem sie das Geld so schlau steuern, dass wir diesen Unterschied dieser guten und schlechten Zeiten nicht mehr im Preis der Güter und der Dienstleistung spüren. Die Wahrheit ist aber, dass sie bei dieser Aufgabe versagen. Zum einen, weil deren Mandat, diese Preisstabilität zu erzeugen, schon eigentlich das Gegenteil bedeutet, weil sie wollen eine dauerhafte Inflation, was eigentlich ja das Gegenteil von einer Stabilität ist, ist eine dauerhafte Entwertung. Das nächste ist, dass wir feststellen können, überraschenderweise, dass gerade wenn Zentralbanken viel Geld erzeugen, die Phasen danach hochvolatil sind im Markt. Also die Boom- und Bust-Phasen, was die Gesamtwirtschaft anbelangt, sind vor allem immer zu beobachten, sehr korrelativ mit den Entscheidungen der Geldpolitik. So, und wenn wir das alles mal weg von diesen zentralen Einheiten uns denken und hin zu Bitcoin bringen, dann stellen wir fest, ja, Bitcoin macht sichtbar, wie volatil unser Leben ist. Aber Bitcoin macht noch was sichtbar. Wenn wir diese Volatilität uns wegdenken und einfach nur mal so eine Durchschnittslinie durch die Volatilität hin zum Kurs legen, dann stellen wir fest, Bitcoin entwickelt sich die ganze Zeit sehr stark nach oben. Und das ist vielleicht vergleichbar mit dem technologischen Fortschritt der Menschheit, mit dem Zugewinn neuer Menschen, weil wir mehr Menschen werden, vielleicht der Errungenschaft in irgendeiner Form weitere Dinge zu erzeugen, die wir früher nicht erzeugen konnten. Und all diese Sachen, die wir effizienter herstellen können, wo wir mehr Menschen werden, das alles muss man eben in den Bezug zu dieser absolut begrenzten Einheit von Bitcoin nehmen, also diesen knapp maximal 21 Millionen Stück. Das heißt, wir werden mehr Menschen, es bleiben 21 Millionen Bitcoin. Wir haben technologischen Fortschritt, wir können effiziente Autos bauen und andere Dinge bauen, es bleiben 21 Millionen Bitcoin. Und dann macht Bitcoin eben sichtbar, das ist so gesehen, ja, wenn das auch weiterhin so verläuft wie bisher, Bitcoin nicht aufhört, im Wert zu steigen, aber auf dem Weg dahin hochvolatil ist, weil das Leben eben volatil ist und trotzdem diesen zivilisatorischen Fortschritt darstellt in Form von Kaufkraft.
Wir müssen eigentlich fast so weit gehen zu sagen, wir wissen gar nicht, was Bitcoin noch alles sichtbar machen kann, denn wir hatten noch nie eine Situation mit einem absolut begrenzten Geldgut, das quasi als Maßstab für alles andere dienen kann. Oder? Also wir messen in Euro, wir messen in Dollar, aber das sind Lineale, die ständig, an denen manipuliert wird. Meistens werden sie verlängert, ja. Und dann kommt dabei irgendwas raus, was man nicht wirklich mehr in Relation zur Realität setzen kann. Mit Bitcoin ist es tatsächlich möglich, langfristig mit einem Maß zu messen.
Ja, ich würde sogar fast sagen, dass das das älteste Problem der Gesellschaft ist, das wir bis heute nicht lösen konnten. Und vielleicht, um das mal zu verdeutlichen, was ich versuche zu sagen. Um das zu verstehen, ein bisschen in die Historie der Menschheit schauen und in die Entwicklungen, die wir seitdem so genommen haben. Und eine Sache, die ganz interessant ist, ist dabei, wie wir zu dem Handel mit Geld überhaupt gekommen sind. Weil es früher einfach einen Tauschhandel gab. Wir haben Hühner, haben wir in Ziegelsteine getauscht und so weiter. Und da muss man feststellen, dass das Limitierungen hat. Und die sind begrenzt mit unseren kognitiven Fähigkeiten. Das ist die sogenannte Dunbar Number. Der Dunbar hat diese Zahl als kognitive Grenze festgestellt und hat festgestellt, ja, so 150 bis 250 Teilnehmer in einem sozialen Gefüge sind das, was wir so ungefähr verarbeiten können. Und zur Zeit des Tauschhandels war das auch ungefähr so die Größe, wie Dorfgemeinschaften groß waren und so weiter. Ja, und wenn man jetzt versucht, mit mehr Teilnehmern zu handeln als diesen 250 Menschen, dann stellt man fest, das hat Limitierungen. Ich kann mir irgendwann nicht mehr merken, wer kriegt noch irgendwie drei Hühner, wer kriegt noch einen Sack Reis und da kriege ich noch irgendwie das Dach gemacht oder repariert. Und da brauchst du irgendein Zwischengut. Und so ist man überhaupt zu diesem Thema Geld gekommen und so kommt man auch zu diesen Eigenschaften von Geld, weil dieses Zwischengut muss ja gewisse Eigenschaften erfüllen. Also wenn ich jetzt Brote als Geld benutze und diese Brote vergammeln, dann habe ich keine Möglichkeit in Zukunft Prozesse zu planen und umzusetzen. Und auch muss die Wertigkeit eines jeden Gutes gleich sein. Wenn ich Hühner nehme, ja, die unterschiedlich schwer und unterschiedlich groß sind, dann kann ich damit nicht gut rechnen. Ja. Dann kann ich nicht sagen, drei Hühner und das eine hat aber nur die Hälfte vom Gewicht von einem anderen Huhn. Also brauchst du eine mögliche Recheneinheit, die in sich fungibel ist, also wertig gleich ist, die teilbar ist, ja, dass man eben nicht nur eine ganze Kuh bezahlt, sondern auch mal einen Bruchteil davon. Wir brauchen die Möglichkeit, das eben zu teilen. Wir brauchen die Möglichkeit, es langfristig halten und verwahren zu können. Es sollte nicht zerfallen und das ist das größte Problem, es sollte nicht inflationieren. Und auf der Suche nach einem inflationsfreien Geld hat die Menschheit sich eben über verschiedene Rohstoffe her, Salz, Muscheln, hin entwickelt bis zu Edelmetallen, weil die einfach in ihrer Form, wie man sie bekommt, nur schwer zu kriegen sind. Wir müssen einen Arbeitsnachweis erbringen und keiner kann es mal ebenso aus dem Nichts erzeugen und inflationieren. Und deswegen ist Gold und auch Silber irgendwann zu unserem Geldgrundgut geworden. Aber auch diese Geldformen haben ihre Limitierungen. Sie sind eben schwer zu transportieren. Sie sind auch schwer zu verifizieren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in einer digitalen Welt möchte ich bei einem Dienstleister online, bei einem Shop irgendwas kaufen mit Gold und ich müsste dem jetzt einen Krümel Gold schicken, dann habe ich natürlich ein Problem. Und so sind wir zum Fiat-Geld gekommen. Ja, wir haben einfach ein Äquivalent geschaffen, dass es heute auch digital gibt. Ja, also die meisten Leute haben ja ein ganz normales Bankkonto, womit sie mit ihrem Handy oder ihrem Computer auch Zugriff haben und digitale Zahlen dort sehen. Ja, und haben so eben ein Geldmittel gefunden, das wir jetzt tauschen können. Das Problem ist nur, während das Geld früher inflationiert ist, weil wir technologischen Fortschritt hatten, also beispielsweise man nutzt vielleicht Salz als Geld Salz Blöcke und eben wer schafft es durch technologischen Fortschritt sehr schnell sehr viel Salz abzubauen, dann inflationiert das Geld und die gesellschaftliche Ordnung bricht zusammen. Ja, meine Rücklagen sind weg, ich kann meine Kinder nicht ernähren, ich hau meinem Vertragspartner lieber auf die Rübe, statt ihm ein Produkt zu verkaufen. Hauptsache, ich kann irgendwie weiterleben. Ja, und auf der Suche nach dem perfekten Geld haben wir dann irgendwann unsere klassischen politischen Systeme erfunden, könnte man fast sagen, die sich auch entwickelt haben, ja, von Monarchien über eben die Demokratien, teilweise Diktaturen. Und alle haben vor allem einen Zweck gehabt, politisch eben den Geldwert zu regeln, der die gesamte Gesellschaft umspannt. Ja, und weil wir in letzter Konsequenz eine zentrale Stelle haben, die das Geld ausgibt und verwaltet, die EZB zum Beispiel in unserem Fall oder früher die Bundesbank, braucht es irgendeinen politischen Rahmen, weil jetzt nicht mehr deine Kaufkraft deine politische Kraft ist, dann brauchst du einen politischen Rahmen, der wiederum über dieses Geld bestimmt. Und genau das tun wir. Wir wählen eine Partei, die dafür da ist, im Endeffekt unseren Geldwert heile zu lassen und unseren Währungsraum heile zu lassen. Und dann schauen wir in die ganzen Kriege der Menschheitsgeschichte und wir stellen fest, es sind nicht Kriege zwischen Nationen im klassischen Sinne, es sind vor allem Kriege zwischen Währungsräumen gewesen. Und das gilt sogar für die religiösen Kriege, weil auch die ihren Geldwert hatten und versucht haben, diesen stabiler zu halten, mehr Teilnehmer für das Geld zu gewinnen, damit die Stabilität des Geldes oben bleibt oder die allgemeine Macht oben bleibt. Und dieser Kampf dieser Geldsysteme ist eigentlich, wenn man das mal zivilisatorisch betrachtet, der Versuch der Menschheit, das perfekte Geld zu finden. Ja, und so sind wir eben von Monarchien über Diktaturen, über all diese Systeme gekommen, um zu versuchen, das perfekte Geld zu ermitteln. Und das ist uns bis heute in dem Sinne nicht gelungen. Wir haben schon sehr gute Geldmittel, die global funktionieren, die aber immer noch an dieser Zentralisierung kranken, dass sie zentral verwaltet werden müssen. Und das Problem hat Bitcoin gelöst als einziges Geld. Und so ist es ein Äquivalent für Gold, weil es zweifelsohne diese Eigenschaften braucht. So sind wir auch zu unserem heutigen eigentlichen Geld gekommen. Aber das paart eben mit vielen Funktionen, die Gold nicht innehat, einer Digitalität zum Beispiel oder der Überprüfbarkeit, weil ich selber einfach die Blockchain herunterladen kann, mir jede Transaktion anschauen kann. Und diese ganzen Dinge ergänzt Bitcoin noch. Und das macht Bitcoin einfach zum zivilisatorisch betrachtet besten Geld und zur Lösung für das älteste Problem, was Gesellschaften versuchen zu lösen, wenn man das so betrachtet.
Du hast das wunderbar zusammengefasst. Es gibt einen Punkt, den ich noch gerne ergänzen würde, und zwar gibt es ja immer das Argument, ja, aber was ist denn der intrinsische Wert? Also quasi, was ist denn sozusagen, wozu ist dieses Bitcoin-Ding eigentlich gut außer Geld? Das ist die Frage oft. Ja, also der intrinsische Wert von Gold wird dann oft hergeleitet, weil du es ja auch verwenden kannst als Rohstoff im Schmuck etc. Und darauf muss man dann meiner Meinung nach folgendes antworten. Man muss sagen, okay, die Wertspeicherfunktion von Geld kann auch anderswo unterkommen. Zum Beispiel am Aktienmarkt, im Immobilienmarkt. Das sehen wir ja jetzt. Ja, in Deutschland, wunderbares Beispiel. Die Deutschen hatten eine Geschichte von relativ hartem Geld und sind eigentlich klassische Geldsparer. Und jetzt mit der Inflation, den letzten 2-Euro-Inflationsschüben, sind auch die Deutschen ganz stark in die ETFs gewechselt. Ja, das ist dann der Aufstieg von unseren Freunden von Finanzfluss, die das unglaublich schlau gemacht haben, weil die haben gesehen, da ist jetzt ein Need da. Ja, wir müssen jetzt den Deutschen beibringen, wie sie eigentlich ihr Geld einigermaßen schützen, ohne zu wissen, wovor das, ne? Weil man halt anlegt. Aber das Anlegen hat halt Nachteile. Auch die Aktie ist kein perfekter Wertspeicher, auch die Immobilie nicht, und du verzerrst damit vor allem die Märkte. Also wir alle kennen Leute, die sich darüber beschweren, wie teuer die Immobilien sind. Das liegt unter anderem daran, dass viele Menschen, vor allem sehr, sehr reiche Menschen, Geld in diesen Immobilien auch speichern. Und Gold hat eigentlich sich vor allem durchgesetzt, auch weil, natürlich auch wegen seiner Eigenschaften, wegen der Eigenschaften, dass es transportabel ist und so weiter, nicht zerstörbar ist, aber auch wegen der Eigenschaft, dass es eigentlich kaum für andere Dinge gebraucht wird. Dass es eben nicht notwendig ist, Gold für irgendwelche lebensnotwendigen industriellen Dinge einzusetzen und du damit eigentlich den Markt noch am wenigsten verzerrst. Du kannst theoretisch, der Goldpreis könnte theoretisch bei 1.000 Euro die Unze stehen, er kann bei 50.000 Euro die Unze stehen und es würde sich jetzt am normalen Leben der Wirtschaft nicht viel verändern. Wenn du, so wie du sagst, Salz oder Brot verwenden würdest als Geld und selbst wenn diese Güter unverderblich wären, Salz ist unverderblich, dann würde es theoretisch, wenn wir unser ganzes Geld in Salz speichern, kannst du da kein Salz mehr kaufen und dann schmeckt das Essen langweilig. Ne? Und früher konntest du damit, haben wir Salz verwendet, um Essen haltbar zu machen. Also noch viel wichtiger. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast ich das mit dieser Idee gekommen ist, vielleicht sogar eh bei uns, ich weiß nicht mehr. Aber Bitcoin ist Bitcoin ist auf einem Level mit dem Internet und so weiter. Ich würde sagen, Bitcoin ist auf einem Level mit dem Kühlschrank. Es ist plötzlich für jedermann möglich, seinen Werte langfristig zu speichern, so wie der Kühlschrank es möglich gemacht hat, unsere Nahrung einigermaßen langfristig zu speichern. Und das war halt davor oft nur den Reichen möglich. Und das bietet uns Bitcoin jetzt auf einer globalen Ebene. Und nein, ich glaube nicht, dass wir das schon erkannt haben. So wie wir auch nicht erkannt haben, auch nicht auf einer ökonomischen Ebene, wie du richtig sagst, dass die Suche nach einem perfekten Geld logischerweise bei einem endet, und zwar global. Das muss man auch dazu sagen. Wir tun ja so, als wäre das völlig normal und irgendwie Gott gegeben, dass wir hier 180 Währungsräume haben, was ja logisch bedacht eigentlich kompletter Schwachsinn ist.
Genau. Ich würde das sogar nochmal ergänzen. Also was du ja sagst, ist ja auch die Erkenntnis aus der österreichischen Ökonomielehre, dass ein gutes oder perfektes Geld gar keine industrielle Anwendung hat. Da gibt es nämlich noch ein weiteres Argument für. Es zeigt sich auch, dass wenn ein Gut industrielle Anwendung hat, in dieser Industrie sich auch die größte oder die meisten Einheiten wiederfinden, was natürlich auch wieder zu einer Vermögenszentralisierung in diesen Industrien bedeutet. Und das habe ich sogar, pass auf, gelernt damals bei dir in dem Gespräch mit Rahim Tagizadegan. Mhm. Das ist schon Jahre her. Ja, es war eins der ersten Interviews, die du mit ihm geführt hast. Und das ist mir im Kopf geblieben. Ich schaue ja sowieso fast gar keinen Bitcoin-Content, aber das habe ich damals geschaut.
Das war der letzte, den du gesehen hast. Das freut mich.
Wie bitte?
Das war der letzte, den du noch angesehen hast.
Das war der letzte, ja. Und danach habe ich gedacht, oh Gott, das gebe ich mir. Nein, kleiner Spaß. Also hin und wieder schaut man mal in sowas rein. Und ich weiß noch, das war ein tolles Argument. Und da erkennt man eben auch, dass ein gutes Geld eben gar keine industrielle Anwendung vielleicht haben sollte und dass diese Suche nach dem intrinsischen Wert eher das ist ein Phänomen der Fiat-Welt. Ja, das muss man halt auch nochmal so sagen. Und warum ist das so? Wir können in unserem Geld nicht mehr sparen. Wir haben diese Fähigkeit ja komplett verloren. Das heißt, wenn du in deinem Geld sparst, wirst du eigentlich die ganze Zeit in Kaufkraftverlust bestraft. Und wenn du dein Geld hingegen, oder wenn du dir halt hingegen Kredite nimmst, wirst du die ganze Zeit belohnt, weil deine Kredite ja in ihrer Kaufkraft auch fallen und die werden immer leichter für dich zurückzuzahlen. Du kannst aber jetzt schon mit diesem neuen Geld am Markt spekulieren. Mhm. Und wer denkt, dass Kredite die Ersparnisse eines anderen sind, der hat nur indirekt recht. Diese Kredite liegen nämlich nicht irgendwo. Das Geld wartet nicht darauf, dass irgendwer sich endlich einen Kredit nimmt, sondern wenn du dir einen Kredit nimmst bei der Bank oder sonst wo, wird dieses Geld tatsächlich aus dem Nichts erzeugt. Das heißt, erstmal steigt genauso die Geldmenge an und du nimmst dir auch die Kaufkraft, und zwar von all denjenigen, die verrückt genug sind, in diesem Geld zu sparen. Ja, das ist halt so der Punkt. Und jetzt ist halt die Sache, wenn das Geld selber kein Spargut mehr darstellt, dann musst du versuchen, und das ist in jedem Lebensprozess so verankert. Jeder versucht, eine Sicherheit, eine Rücklage aufzubauen. Selbst in der Natur beobachten wir das. Bei Tieren, das Hamstern, ja, das kommt alles irgendwo her. Überall ist das verankert. Wir versuchen also irgendwie ein Sparen zu simulieren. Und das tun wir heute an den Finanzmärkten. Und das versuchen moderne Vermögensberater, die auch mit diesem Akt der Diversifikation zu vermitteln. Und zwar, du kannst deinem Geld nicht mehr sparen, aber wir können das Sparen simulieren. Du kannst dein Geld jetzt einfach auf einen möglichst breit gestreuten Markt schmeißen. Da gibt's mal Gewinner, mal Verlierer, weil die Geldmenge aber insgesamt steigt. Das ist zwar nicht deren Argumentation, aber das ist, was wir beobachten. Hast du mal einen Gewinner, mal einen Verlierer dabei, aber unterm Strich, wenn du es richtig, richtig weit gestreut hast, hast du eben ein kleines bisschen Performance da drin, also ein kleines bisschen Wachstum deiner Kaufkraft. Wenn wir das allerdings mal ganz fair mit der Geldmengenausweitung betrachten und nicht mit der gemeldeten Inflation, die zweifelsohne nur einen ganz kleinen Marktbereich beobachtet, sondern wirklich mit der Geldmengenausweitung, dann stellen wir fest, selbst ein MSCI World, der hat Schwierigkeiten bei der Geldmengenausweitung überhaupt mitzuhalten. Eine Immobilie sowieso. Wir denken, Immobilien seien gute Wertspeicher. Aber ziehen wir mal, also bereinigen wir mal die Immobilie nicht von der Inflation, sondern von der Geldmengenausweitung. Und gehen wir dann auch hin und nehmen Instandhaltungskosten, Steuern, die du bezahlst, diese ganzen Dinge, die anfallen, wenn du eine Immobilie hast, dann stellst du fest, obwohl Immobilien sich in den letzten 20, 30 Jahren in der Performance, also in der Kaufkraft so stark entwickelt haben, oder im Preis, müsste man vielmehr sagen, sind sie in Kaufkraft gar nicht so viel mitgestiegen. Ja, wenn wir es mit der rein gemessenen Inflation vergleichen, dann ja. Aber vergleichen wir es eben mit allen anderen Märkten, ja, mit dem Aktienmarkt, Tech-Aktienmarkt und so weiter, dann sehen wir, da hast du teilweise sogar mit deiner Immobilie Geld verbrannt. Und das ist eben das, weswegen wir eigentlich auch bis heute keinen richtigen Inflationsindex haben und warum auch viele eben nach diesem intrinsischen Wert suchen. Denn der ist in dieser klassischen Investitionswelt eigentlich ein Maßstab für die Rendite, die dein Gut dir gibt. Und da brauchen diese ganzen Planer natürlich irgendwie einen Anhaltspunkt. Da müssen sie sagen, ja, guck mal, die Rendite einer Immobilie ist nicht die Immobilie selbst, sondern deine Mieteinnahmen. Ja, das ist deine Rendite, die kann ich ausrechnen und die kann ich ins Verhältnis zu den Kosten setzen und dann habe ich eine Rendite. Das ist der intrinsische Wert. Und deswegen ist auch die Argumentation vieler Leute aus dieser klassischen Finanzwelt, dass auch Gold eigentlich gar keinen intrinsischen Wert hat, außer, wie du auch schon sagtest, diesen ganz kleinen prozentualen Anteil, wo es vielleicht für die Industrie benutzt wird, Schmuckherstellung oder Computerchips oder sowas, ja. Und aber eigentlich braucht es diesen intrinsischen Wert gar nicht für einen guten Wertspeicher. Es sei denn, man ist auf der Suche nach einer Investitionsspekulation über den gesamten Markt, bei dem man irgendwelche Kennzahlen miteinander vergleichen muss oder möchte. Ja? Und das ist auch, glaube ich, das, was warum Bitcoin in dieser klassischen Finanzwelt es so schwierig hat anzukommen, weil das einfach jeder Logik dieser bisher angelernten neuen Methodik zu sparen trotzt.
Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin, statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code WASBITCOIN bringt, bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte. Auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Probier es aus, solomining.de.
Wie du richtig sagst, es löst ein Problem, das so alt ist, dass die Finanzwelt unbewusst dagegen arbeitet, weil sie das Problem viel komplizierter lösen und dabei unglaublich viel noch abräumen. Ne? Also da gibt es immer diesen Witz an der Wall Street, du bist so erfolgreich beim Geldmanagen, du hast eine Yacht, ja, wo ist denn die Yacht deines Kunden? Ja, und wir sehen das natürlich dieses Expansive des Geldes, gerade nach den 1970er Jahren, als in den 1970er Jahren der Goldstandard noch einigermaßen intakt war. Ich sage einigermaßen, weil es war nur noch eine kleine Art von Checks and Balances auf das Fiat-System. Da waren die Banken nicht die größten Gebäude der Stadt. Da waren die Banker nicht die Masters of the Universe, die alles erklärt haben und gesagt haben. Und deswegen war auch dieser Schritt von BlackRock zu sagen, wir machen jetzt eine Bitcoin-ETF vor mittlerweile, ich glaube, 2 Jahren, für mich so wahnsinnig bedeutsam, weil das war der erste Schritt, wo quasi dieses Riesending, dieses gewaltige Fiat-Finanzsystem gesagt hat, wir schauen uns jetzt diese Bitcoin-Sache an und damit ist Bitcoin jetzt nicht mehr nur der Gegenspieler und nur die Alternative, sondern auch eine Option in unserem Köcher und plötzlich wird es auch empfohlen. Und da wäre auch meine Frage jetzt, auch hinsichtlich der Bitcoin-Reserven, die ja die USA jetzt anlegen wollen. Einerseits ist das natürlich eine unglaubliche Bestätigung für das, was du und ich machen und das du und ich sage. Ich meine, ganz ehrlich, ich möchte so ganz kurz, ja, das, was du gerade beschrieben hast, dieses ganze Fiat-System, die Inflation, die Geldmengenausweitung, das Finanzsystem, das dazwischen geschaltet ist, plus die Steuer, die der Staat ja dann auch noch abzwackt, ja, ist, und das sage ich jetzt mal auf Französisch, eine riesige Verarsche. Das ist also unfassbar, wie die Leute da abgezockt werden. Und die allerschlimmsten Opfer sind dann die, die sagen, ja, ich würde ja noch mehr Steuern zahlen. Ja, und Inflation ist ja auch gut. Und es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ich sehe ja die negativen Effekte des Ganzen auf meine Generation, auf die Generation vor mir, die Generation nach mir. Das ist ja alles Irrsinn, was wir da aufführen. Alleine die Steuern. Wir arbeiten ja quasi bis Jahresmitte mindestens mal nur für den Staat, aber das ist noch ohne Inflation. Das ist noch ohne das ganze Fiat-System. Da geht es nur um die Steuern. Okay, lassen wir das mal. Aber jetzt haben wir am Anfang gesprochen davon, dass der Staat ja eigentlich durch das Goldverbot etc. sich dieser Goldsache bemächtigt hat, sie unter Kontrolle gebracht hat und später dann auch wieder aus dem Markt gedrängt hat. Kann nicht bei Bitcoin dasselbe passieren? Ist das nicht eine Gefahr, was da gerade passiert auch?
Vielleicht teilweise ja, das ist schon richtig. Ich denke aber trotzdem gibt es große Unterschiede zu Gold und zu einem physischen, in dem Sinne physischen Gut, was es deutlich erschwert, einen solchen Schritt zu gehen. Das eine ist, dass Bitcoin sehr leicht selber zu verwahren ist, während Gold selber zu verwahren ist sehr schwierig ist, gerade in höheren Mengen, also als Unternehmen oder als ja, Institution oder auch als wohlhabende Person. Wenn ich jetzt wirklich große Goldbestände habe und ich die selber beschützen muss, dann brauche ich ganz schön dicke Türen. Und Bitcoin ist eine digitale Information, die ich sehr logisch, sehr einfach verschleiern und verstecken kann und auch transportieren kann. Gold kann ich nicht mal eben über die Grenze mitnehmen, ohne, also unentdeckt. Also das geht nur mit großem Aufwand, gerade wenn die Bestände etwas größer sind. Ich kann aber auch eben diese Selbstverwahrung nicht so kosteneffizient machen. Und da ist die Kosteneffizienz auf Seiten der großen Verwahrer einfach größer. Ja, so eine Bank oder ein Verwahrer, der große Stahltüren hat, der wird immer kosteneffizienter, je mehr Leute ihr Gold da reinlegen. Mhm. Bei Bitcoin ist das Gegenteil der Fall. Je mehr Bitcoin an einer Stelle liegen, desto größer wird der Anreiz, diese Stelle zu infiltrieren und anzugreifen, desto größer ist auch das Risiko, es dort zu verwahren. Und je mehr Leute selber ihre Bitcoin-Einheiten verwahren und besitzen, insbesondere weil man sie eben nicht physisch auffinden kann irgendwo, ne? Also ich brauche ja nicht so ein riesen Lagerraum, wo das alles drin liegt. Und es ist auch nicht so schwer wie Gold. Also eine Bitcoin-Information, was wiegt eine Information? Also ein Bruchteil eines Gramms wahrscheinlich, eines Milligramms, ein Bruchteil. Die Sache ist halt, dass ich dadurch eine deutlich schwierigere Situation habe, das zu konfiszieren. Als die Goldverbote kamen, lag ein Großteil des Goldbestandes schon in zentraler Hand, in staatlicher Hand, einfach weil, also beziehungsweise in institutioneller Hand, ja, wo Banken und andere Verwahrer das verwahrt haben. Und da war dann dieses Goldverbot vor allem erstmal Türen zu. Du kriegst dein Gold nicht mehr raus. Ja. Du kriegst jetzt den Gegenwert einmal ausgezahlt in Dollar und wir behalten den Rest. So, jetzt steigt natürlich theoretisch die Gefahr dieser zentralen Verwahrung durch große Dienstleister wie BlackRock, die jetzt ETFs ausgeben, wofür dann relativ große Mengen Bitcoin auch wieder bei zentralen Dienstleistern verwahrt werden. Aber, und das ist das große Aber, vielleicht war es ein Geniestreich von Satoshi Nakamoto, vielleicht ist das aber auch einfach ein Zufall gewesen. Es ist aber so, dass wir beim Bitcoin dieses Halving-Event haben. Das ist genau dieser Moment, bei dem dann oder durch den auch diese knappe 21 Millionen Münzeinheitszahl begründet liegt. Denn jeder neue Block, also jede Kassenbuchseite, die der Bitcoin-Blockchain angehangen wird, die erlaubt es einem Miner, sich neue Bitcoin auszuzahlen. Und am Anfang, in den ersten knapp 4 Jahren, waren das 50 Bitcoin pro neuen Block. Und wir wissen, im Durchschnitt werden alle 10 Minuten ein neuer Block gefunden. Das heißt, in den ersten 4 Jahren sind die Hälfte aller möglichen Bitcoin ausgeschüttet worden. Aber in dieser Zeit hat weder BlackRock noch irgendeine andere große Finanzinstitution Bitcoin derart auf dem Schirm gehabt, dass diese großen Geldmengen dort verteilt gewesen wären. Okay. Alle 4 Jahre wird das halbiert. Heute sind wir bei 3,125 Bitcoin und pro neuen Block. Und der Bitcoin-Preis hat sich vervielfacht. Das heißt, bei BlackRock und den anderen ETFs liegt schon ein großer Anteil an Bitcoin. Allerdings liegen dort nicht die meisten Bitcoin, sondern die teuersten. Die meisten sind eben in der Hand der Bürger und der Menschen, die früh dabei waren. Und die haben gar keinen Anreiz, das BlackRock zu geben. Weil, wie gesagt, jetzt käme sogar noch eine Managementgebühr bei BlackRock obendrauf. Eine Fremdverwahrung. Ich habe eigentlich sogar eher einen Kostennachteil, wenn ich meine Bitcoin dorthin schicke. Der einzige Faktor, der jetzt Bitcoin in diese Finanzinstitutionen treibt, ist, dass eine extrem reiche Finanzwelt extrem viel Geld als Anreiz bietet, deine Bitcoin doch in diesen zentralen Bestand zu geben. Das führt aber eben am Ende dazu, dass der Bitcoin-Preis explodiert und nicht inflationiert, wie im Fiat-Geldsystem, und dass der explodierte Bitcoin-Preis wiederum ein weiterer Faktor ist, eine weitere Metrik, ein Wert. Je höher der Bitcoin-Preis geht, desto langsamer ist die Zulaufrate an Bitcoin zu den zentralen Börsen. Und das ist eben dieser Effekt, ja, die werden einen Anteil kriegen. Lass irgendwann 20% des globalen Bitcoin-Bestandes komplett in zentraler Hand liegen, in der zentralen Verwahrung liegen. Dann ist aber der prozentuale Anteil von dem, was es an Bitcoin gibt, zu dem, die im Umlauf sind, ganz viel ungleicher, als es damals Gold war, zu Zeiten des Goldverbotes. Also beim Goldverbot musste ich die Tür nur zusperren, hatte 80% des Umlaufbestandes in meiner zentralen Hand. Wenn ich das bei Bitcoin tue, habe ich einen Bruchteil der eigentlichen Bitcoin in meinem Bestand. und sorge dafür, dass vielleicht diese Bitcoin mein Land verlassen, meinen Währungsraum verlassen und so weiter. Das heißt nicht, dass das nicht kommen könnte, dass irgendwann solche Verbote kommen. Ich glaube nur, dass das Schadenspotenzial weitaus geringer bei Bitcoin ist, dass der staatliche Anreiz, das zu tun, deutlich geringer ist und dass die Möglichkeit, mit seinem Bestand, Bitcoin-Bestand, dieser Maßnahme zu entkommen, deutlich leichter ist als mit Gold. Ja.
Müssen wir nicht generell befürchten, dass aufgrund der hohen Schuldenstände, aufgrund der neuen Schulden, die jetzt gemacht werden, ich meine, es gibt ja gerade in Deutschland jetzt Debatten über neue Steuern an jeder Straßenecke, müssen wir nicht generell befürchten, dass es einem schwieriger gemacht wird, quasi eigentlich noch schwieriger gemacht wird als vorher, obwohl wir jetzt Bitcoin haben, oder ist Bitcoin unser Ausweg aus genau dieser Gefahr?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Bitcoin ist keine triviale Lösung. Es ist insbesondere auf zwei Ebenen zu betrachten. Das eine ist die individuelle Lösung, das andere ist die zivilisatorische Lösung. Die zivilisatorische Lösung, die wir langfristig uns durch Bitcoin erhoffen, kann uns auch durch schwierige Zeiten führen, bringt aber die Menschheit als solche auf ein komplett neues Level, weil wir ein globales neues Geld bekommen, das keiner kontrolliert. Die individuelle Lösung kann gerade dadurch, dass Bitcoin einen so disruptiven Einschnitt in das menschliche Leben hat, der ja noch viel größer ist als durch das Internet oder durch irgendwelche andere Technologien, weil Geld eben die Basis einer Gesellschaft ist. Das liegt noch unter dem Internet, unter all den anderen Dingen liegt Geld. Ja, das ist das liegt noch unter der Sprache. Ja? Money is language, ist ein englischer Ausspruch. Und das kann man sich so vorstellen. Du gehst in ein Land, wo du die Sprache überhaupt nicht verstehst, ja, und du hast Hunger, dann machst du so und das versteht jeder. Ja, das ist, du kannst nicht mal Brot sagen, aber du machst so und kapiert jeder. Geld ist Sprache.
Nur ganz kurz, würdest du sagen, dass Bitcoin wichtiger ist als das Internet als Erfindung? Oder ist das egal?
Ich würde sagen, Bitcoin gibt es halt nur durch das Internet. Von daher würde ich die Wichtigkeit des Internets fast noch einen höher stellen, was das betrifft. Aber auch nur wegen dieser Abhängigkeit. Aber für das gesellschaftliche Leben sehe ich Bitcoin als viel wichtiger an, weil diese Basis der Gesellschaft nicht mehr in der Basis korrumpiert werden kann. Das Internet kann zum Teil korrumpiert werden, weil das System korrumpiert ist. Aber Bitcoin macht diese systemische Korruption irgendwann unmöglich oder sehr kostenineffizient. Deswegen glaube ich, dass Bitcoin für den Fortschritt der Zivilisation mehr Fortschritt erzeugen wird, als es das Internet getan hat. Das auf jeden Fall. Nur würden viele argumentieren, ja gut, aber ohne Internet kein Bitcoin. Also ist Bitcoin eher darauf aufbauend. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, dass der Effekt durch Bitcoin auf die Gesellschaft zu sehen stärker ist als der nur des Internets.
Da würden wir sagen, ja gut, aber ohne Computer kein Internet. Also das Spiel können wir endlos
weiter. Richtig, das Spiel kannst du so weit spinnen. Von daher würde ich sagen, wir müssen dann doch die Einzeltechnologie nochmal als solche betrachten. Nur ist es jetzt eben so, wenn wir diesen Entwicklungsschritt, Sekunde, ich muss nochmal zurück. Wo war ich vor der Frage? Entschuldigung, ich bin da jetzt ein bisschen raus.
Bei der Bedeutung von Bitcoin als generelle Erfindung. Du hast gesagt, mit der Sprache, du hast die Sprache als Beispiel gebracht.
Ich habe die Sprache als Beispiel gebracht, genau. Also, das Problem ist, ich verschachtel meine Dinge, um die später wieder aufzudröseln. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich in meiner Schachtel war und wohin ich aufdröseln wollte.
Ich habe dich unterbrochen. Das tut mir leid.
Du hast mich unterbrochen. Das macht nichts. Ja, es ist aber in Ordnung.
Die grundsätzliche Frage war die, ob Bitcoin sich wirklich auch durchsetzen kann, als du warst bei der zivilisatorischen Lösung. Der Unterschied zwischen den persönlichen
und der zivilisatorischen Lösung. Genau. Also wir müssen eben genau das betrachten. Wir haben diese zivilisatorische Lösung, die eben auf einer sehr weiten Skala für die Menschheit als solche wichtig ist. Wir haben aber auch eine individuelle Lösung, die jetzt schon da ist, die aber gefährdet ist. Denn je größer Bitcoin als disruptive Technologie unser alltägliches Leben verändert und damit auch unsere Systeme verändert, desto mehr werden die Systeme Bitcoin angreifen. Und das sieht man auch in anderen Technologiesektoren oder Bereichen. Es gibt so ein Meme, da führen ganz viele Kerzen so eine Glühbirne zum Scheiterhaufen, ja, oder irgendwie zum Henkersding, ja. So, und das wird immer so ein bisschen verwendet als Beispiel. Als damals elektrische Energie aufkam, also der Strom, gab es in Zeitungen Bilder, Karikaturen, die gezeigt haben, wie Menschen in den Strommästen hängen und gebraten werden, ja, und da war so eine fiese Stromspinne, ja, die ganze Gesellschaft kaputt gemacht hat. Also disruptive Technologien machen uns Angst. Und je tiefgreifender diese Technologien unser gesellschaftliches Leben verändern und einen Einschnitt machen und alte Dinge ablösen, desto heftiger wird der Widerstand. Und da Bitcoin das Geldsystem verändert, ist das die Basis der Gesellschaft. Das ist also der höchste Widerstand, den wir jemals innerhalb eines Systems irgendwann spüren werden. Auf der anderen Seite ist Bitcoin so genial, dass auch das System selbst nicht um Bitcoin herumkommt. Deswegen wird es ja häufig als trojanisches Pferd betrachtet. Das heißt, ich glaube, es wird Länder geben, dadurch, dass sie Bitcoin gegenüber sehr offen sind und keine restriktiven Maßnahmen machen, dass sie als erstes durch diese neue Technologie profitieren und sich an die Spitze, die Weltspitze katapultieren. Ein bisschen wie, wenn man sich vorstellen würde, ein Land, Internet kommt auf und fährt Vollgas, lässt den Leuten die absolute Freiheit der Digitalisierung. Ein anderes Land sagt, boah, nee, das regulieren wir erstmal weg und wir schmeißen da so viele Hürden rein, wie es nur geht. Mhm. Dann kann das für jemanden sein, der das Internet früh für sich entdeckt, ganz furchtbar sein, weil ihm wird jetzt verboten, das zu benutzen oder unter Strafe gestellt. In einem anderen Land kann man diese Vorteile nutzen und sich auf diese neue Zukunft vorbereiten. So oder so, in allen Ländern wird es sich früher oder später durchsetzen und kein Land wird um eine dauerhafte Zensur des Internets, wird es oben halten können. Das ist das, was ich meine. Man muss diese individuelle Lösung von der zivilisatorischen trennen. Zivilisatorisch gesehen führt kein Weg um Bitcoin herum. Individuell kann ein System, das Bitcoin als Bedrohung wahrnimmt, für dich sehr unangenehm werden und auch für dich als Person sehr unangenehm werden. Damit will ich keinem Angst machen, weil ich glaube nicht, dass es so schlimm werden muss. Ich möchte nur klar machen, dass es immer diese zwei Sichtweisen gibt. Der Bitcoiner, der sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, blickt da vor allem im Sinnbild für die Menschheit drauf. Ja, so wie jemand, der sagt, boah, da ist das Internet, ja. Das Internet wird für die Menschheit eine globale Kommunikation ermöglichen, ein Protokoll, das frei ist, dass jeder sprechen kann, egal wo er ist. Für mich als Person, ich könnte ein Internet-Business aufbauen und so weiter. Kann das aber sein, ich lebe in dem falschen Land und ich darf am Anfang einfach fast gar nicht profitieren durch diese neue Technologie. So, und das sind die beiden Welten, die man betrachten muss. Bitcoin setzt sich zivilisatorisch sowieso durch. Wir haben zumindest keinen guten Grund, warum das nicht so sein sollte. Aber persönlich können wir durch sehr schwierige Zeiten gehen müssen, gerade weil eine disruptive Technologie dem einen oder anderen Staatssystem sehr viel Angst macht. Und ich würde sogar behaupten, jetzt wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Wir werden den Unterschied zwischen totalitären Staaten und nicht totalitären Staaten sehen in der Behandlung, wie sie mit Bitcoin umgehen. Wie hart werden sie es besteuern? Wie sehr werden sie die Technologie als freiheitliche Technologie zulassen? Wie viele Kontrollmaßnahmen werden sie darauf anwenden? Wie sehr werden sie den eigenen Wirtschaftsraum dadurch unterstützen können, dass sie Teil dieser neuen disruptiven Realität sind?
Das ist jetzt natürlich zwischen den Zeilen keine gute Nachricht für uns Europäer, weil viele von diesen Antworten sind bereits gegeben. In Europa wird versucht, Bitcoin in das System der Kontrolle hineinzuprügeln auch, mit den Wallets Namen zuzuweisen, solche Geschichten. In Amerika, zumindest was Trump gesagt hat, ich weiß noch nicht, wie stark die Umsetzung schon ist, will er ja die Selbstverwahrung auch schützen. Also, aber auf der anderen Seite sehe ich dann dort auch das Positive, weil du sagst, du wirst niemandem Angst machen. Das will ich auch nicht. Und die positive Message wäre ja zum Beispiel zu sagen, na ja, Bitcoin ist als politisches Thema schon so stark und als Community schon so gut organisiert, dass auch die Politiker in den Demokratien darum nicht mehr herumkommen, denen auch was zu geben zumindest, also sich in diese Richtung zu bewegen. Und da wäre ja auch Amerika, das quasi vorangeht, ein großer Druckfaktor zu sagen, naja, warum macht ihr das so, wenn Amerika das so macht?
Genau, das war auch das, was ich gerade meinte. Ich will damit keinem Angst machen, weil ich nicht glaube, dass es so schlimm werden muss. Und ich glaube auch, schauen wir uns mal das Internet an als solches. Das, ich würde mal sagen, so in dem Mainstream kam es in den 1990er Jahren, aber dass wirklich jeder einen Internetanschluss hatte, kam später. Das war irgendwann in den frühen 2000ern, vielleicht so 2005, 2006 fing das an, dass so die meisten Haushalte vielleicht einen Internetanschluss hatten.
Und vor allem auch, dass die Menschen dann das Internet auch in ihrem Alltag wirklich integriert hatten. Also ein Anschluss, genau, ist noch nicht dasselbe wie auf Amazon bestellen, Fedora bestellen, Handy rumlaufen. Also das sind schon zwei unterschiedliche Dinge noch.
Handy ist ein wichtiger Punkt, weil das ist genau der Punkt, über den ich reden will. Wir haben vielleicht jeder 10. Haushalt hat einen Internetanschluss, sind wir zu jeder Haushalt im Schnitt hat vielleicht einen Internetanschluss zu, jeder Haushalt hat im Schnitt 2, 3 Internetanschlüsse, weil du mit deinem Handy, mit deinem Hausanschluss, mit allen möglichen Geräten Zugang ins Internet hast, direkt. Und das ist auch das, was ich meine, schauen wir uns die ärmsten Länder in Afrika an, dann sehen wir, dass selbst dort, die haben kein funktionierendes Geldsystem, weil sie dem Geldsystem nicht vertrauen. Die haben aber Smartphones und die haben eine Smartphone-Infrastruktur, die haben Internet. Ja, das mag teilweise schlecht sein, aber das haben die. Und das bedeutet, egal wie schlimm der Umstand ist, es ist eine kurze Phase des Widerstandes. Keiner kann sich einer disruptiven Technologie entziehen. Ja, in Afrika haben sie auch Autos. Ja, und in Afrika gibt es auch Elektrizität. Ja, vielleicht in ganz, ganz abgelegenen Orten nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, disruptive Technologien setzen sich früher oder später immer durch und dann werden sie auch entspannter, weil jeder jemand feststellt, schränken wir diesen Fortschritt ein, werden wir als Land nicht lange bestehen können. Das sieht man auch selbst in China, die das Internet stark zensieren, gibt es so viele Mittel und Wege, die relativ leicht sind, das zu umgehen. Selbst wenn das breite Internet mehr oder weniger zensiert ist, weiß jeder Chinese, wie er relativ leicht an globale freie Informationen kommt. Ja? Und dafür gibt es Projekte wie Tor-Browser und so weiter. Und ich würde auch selbst dort argumentieren, früher oder später wird es auch diesem System nicht mehr gelingen, derart straffe staatliche Zensurregeln anzuwenden. Wir sehen auch bei uns, kommen mehr solcher Regeln. Wir sehen den DSA, Digital Service Act. Also wir sind selbst in dieser Adoption des Internets noch gar nicht durch. Ja, der Widerstand gegen das Internet ist immer noch da. Wir haben verstanden, wir brauchen es, aber der Kampf wird immer noch geführt. Und auch diesen Kampf wird das Internet gewinnen. Ja, weil du kannst freie Informationen irgendwann nicht mehr kosteneffizient verhindern. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die eine Seite versucht, weiter einzuschränken und die andere neue Lösung dafür findet und irgendwann so viel Anreiz gibt, dass die freie Kommunikation sich durchsetzt, weil du, wenn du sie weiterhin verhinderst, einfach an der Kosteninneffizienz erdrückt wirst. Und das Gleiche und noch viel stärker trifft auf Bitcoin zu, weil du kommst einfach um Bitcoin als diesen unglaublich genialen Wertspeicher nicht drumherum und auch nicht als diese unglaublich geniale Transaktionstechnologie, die Bitcoin innehat, die so viel Kosteneffizienz ermöglicht, weil es keine Drittparteien gibt, von denen wir abhängig sind. Weder in der Herstellung dieses Geldes, noch in der Umsetzung, also in der Transaktionsebene dieses Geldes. Und von daher glaube ich, selbst wenn das mal unangenehm wird, der Zeitraum, in dem das passiert, dessen Jahre sind wahrscheinlich dann absehbar. Also das heißt trotzdem, es kann 20 Jahre doof werden. Ich glaube, so ein Zeitraum kann es sein. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das bei Bitcoin wirklich der Fall wäre, weil die Entwicklung so derart schnell ist und noch viel mehr Veränderungen vor allem messbar darlegt als das Internet. Ich meine, als das Internet aufkam in den 1990er Jahren, warum ist das Internet so stark gewachsen? Der Punkt ist der Netzwerkeffekt. Mit jedem weiteren Nutzer, mit jeder weiteren Anwendung wird das Internet besser. Das heißt, jeder hat Anreiz, das eine Internet zu benutzen, oder? Wenn wir jetzt Bitcoin überlegen, ist das genauso. Es ist ein Netzwerkeffekt wie das Internet mit dem Unterschied, ich kann einen Teil dieses Netzwerkeffektes kaufen, der die ganze Zeit den Vorteil des weiter steigenden Netzwerkeffektes monetär sichtbar macht. Also ich habe die ganze Zeit diese eine Zahl, diesen Kaufpreis, der auf zivilisatorische Sicht sich absurd entwickelt, so wie das Internet sich absurd entwickelt hat. Ja, und jetzt muss man sich überlegen, es gibt Unternehmen wie MicroStrategy, die 2,5% des gesamten Internets besitzen würden, im Äquivalent. Wie wertvoll wären die heute? So, und da spinnt man mal so die Adoptionskurve der ersten 10 Jahre Internet nach Mainstream-Zugang einfach mal auf Bitcoin an. Da kann man sich vorstellen, wie lange das gut geht, dass ein Land vielleicht derart restriktiv gegen diese disruptive Technologie vorgeht und wie riesig groß der Vorteil für die Länder sein wird, die das nicht tun. Und von daher glaube ich, dass selbst wenn Maßnahmen schlimm werden, die sich nicht allzu lange halten werden.
Ich finde, dass du das sehr, sehr klar argumentiert hast. Aber trotzdem unterscheidet sich doch Bitcoin vom Internet, von einem Amazon beispielsweise, dadurch, dass es eben ein staatliches Monopol angreift. Also das wäre so wie zu sagen, wir wollen jetzt unsere eigenen Straßen bauen oder wir bauen unsere eigenen Eisenbahnschienen, solche Geschichten. Das sind natürlich extrem dumme Vergleiche. Aber doch ist dadurch der Widerstand, der zu erwartete Widerstand, irgendwo größer. Vor allem ironischerweise in Ländern, die viel zu verlieren haben. Und es ist ja nicht nur ich glaube, es ist unfair zu sagen, ein rein staatliches Monopol, es ist eher so ein Public-Private Partnership zwischen den Menschen, die quasi wirklich gut verdienen, an dem Geldsystem und dem Staat.
Genau, deswegen sage ich auch, dass Bitcoin eine noch größere Veränderung als das Internet mit sich bringt und daher wahrscheinlich auch stärker angegriffen wird, aber sich auch in seiner, also in dem Umfang, was es löst, noch viel stärker ist. Also auch in diese andere Richtung. Von daher glaube ich, dass das löst sich ineinander auf.
Was wir jetzt auch merken, das wäre dann quasi das Gegenargument, das du auch gesagt hast, dass du gesagt, ja, auch der klassische Finanzsektor kommt daran nicht vorbei. Genau. sehen wir jetzt, glaube ich, ganz klar mit der BlackRock-Geschichte, ja. Dann auch mit den USA als Bitcoin-Reserve. Das heißt, Glaubst du, dass wir in Europa dann einfach nachziehen werden mit ein bisschen Lag nach den Amerikanern? Ich meine, es gibt ja auch schon in Europa Banken, die sagen, wir wollen da mitmachen. Gerade das ist ja auch der nächste Punkt, nicht? Die Bankenverwahrung von Bitcoin in Amerika, das ist der nächste ganz große Schritt.
Ja, auch da würde ich einen Vergleich zum Internet machen. Wir machen hier gerade bei Bitcoin die gleichen Fehler, wie wir sie beim Internet gemacht haben. Dann schauen wir doch einfach mal, wie relevant ist Europa gerade im Internet. Also welche Lösungen hat Europa, die, wenn sie fehlen, wo du sagst im Internet, oh Gott, da ist aber viel Netzwerkeffekt weg. Wir haben die Nutzer, keine Frage. Ja? Aber welche Technologien?
Klarna.
Klarna. Ja.
Die könnten auch so Bitcoin einbauen.
Die könnten auch Bitcoin. Ja, aber das ist halt genau dieser Punkt, wo ich halt denke, wir haben nicht nur ein bisschen Lag, wir werden den größten Vorteil komplett verspielen. Und das wird am Ende in Form der Kaufkraft und in Form des Wirtschaftswachstums sich sichtbar machen. Alle anderen werden uns davonrennen. Das wiederum auch die Lösung wieder mit sich bringt für Europa, weil wenn es nichts mehr zu regieren gibt, weil der Wert einfach nicht mehr da ist, dann zerfällt auch der Anreiz von Politikern, diesen Standort so zu regieren, wie sie es gerade tun. Und der Widerstand der Menschen, die dort leben, wird größer, beziehungsweise die Ideen des Wiederaufbaus werden größer. Die Innovationskraft setzt sich immer durch. Ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Argentinien, die mal sehr, sehr reich waren, dann sehr arm waren, jetzt über die letzten 50 Jahre arm geworden sind und dann irgendwann so mit dem Rücken zur Wand stehen, dass man sagt, hey, der Patient, der liegt jetzt am Bett, ja, der ist eh schon tot, jetzt kannst du machen, was du willst, weil keiner wird dir böse sein, wenn du jetzt mal ganz radikale Maßnahmen versuchst, Hauptsache er kommt vielleicht irgendwie durch, ja. Mhm. So, und das heißt, manchmal muss es erst ganz schlimm werden, damit man überhaupt mal so ein richtig radikalen Richtungswechsel zulässt und auch als Gesellschaft einfordert und die Politik dann vielleicht auch sich in diese Richtung entwickelt oder eben die Annahme dieses Geldsystems. Und das ist wiederum vielleicht auch als Prognose wahrnehmbar, dass ich glaube, dass wir hier in Europa erstmal noch weiter vor die Wand rennen mit dem Kopf, bevor es da Besserungen gibt. Dann muss ich aber auch nochmal ergänzend noch was hinzufügen, was wir ganz eingangs sagten. Blocktrainer ist einer der größten Bitcoin-Only-Kanäle weltweit und das nur im deutschsprachigen Raum, was mir jetzt viel Zuversicht gibt, dass diese Kraft, Innovation zu erzeugen und Teil dieser neuen wirtschaftlichen Realität zu sein, eben aus der Gesellschaft, aus der Bevölkerung kommt. Die Politik verbaselt es, aber die sägt genau mit diesen Maßnahmen an dem eigenen Stuhl. Die Gesellschaft wiederum wird die neue Realität erzeugen und wird die Kaufkraft haben. Von daher bin ich eigentlich für uns nicht so negativ eingestellt. Politisch, ja. Ja, da glaube ich eh nicht dran. Aber gesellschaftlich, glaube ich, werden wir durch Bitcoin uns nicht so schlecht für die neue Zukunft aufstellen können.
Gut, da möchte ich mich ja anhängen. Ich bin mit meinem Kanal jetzt auch im vierten Jahr und der ist auch gut gewachsen. Und dass die Tatsache, dass es da einen Markt gibt und ein Interesse gibt an diesen tiefen Gesprächen zum Thema Bitcoin, Finanzen, was auch immer, die ich führe, zeigt ja, dass da sehr wohl eine Nachfrage gibt innerhalb der Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Veränderungen außerhalb der Politik zu suchen, weil ich bin bei dir, dass wir die wahrscheinlich jetzt nicht von heute auf morgen an der Wahlurne finden werden. Lieber Roman, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Bitcoin, ich interessiere mich dafür, aber langsam, was sind denn so für dich die ersten und wichtigsten Schritte? Was würdest du denn einem echten Neueinsteiger mitgeben oder einer Neueinsteigerin?
Ja, nichts zu überstürzen. Viele glauben schnell, viele kommen ja in dem Moment, wo der Kurs oben steht und nicht, wenn er gerade runterfällt. Also das Interesse ist ja immer dann da, wenn der Hype da ist. Das die meisten, genau.
Die hören uns jetzt gar nicht zu. Wir sollten eigentlich noch warten mit der Folge.
Wir sollten noch warten mit der Folge, ja. Oder nochmal eine neue aufnehmen. Ja, aber ich sag mal, selbst wenn man sich auch jetzt für das Thema interessiert, man sollte halt sich immer klar machen, Bitcoin ist hochvolatil. Und wenn man am Anfang zu viel reingibt, dann kann einen das emotional fertig machen. Von daher, das Schönste bei Bitcoin ist, einfach mal die Technologie zu verwenden. Ja. Ist immer toll, wenn ihr mir über das Internet redet, du aber selber noch nie das Internet benutzt hast, noch nicht einmal gegoogelt hast, noch nicht einmal was recherchiert hast oder den YouTube-Video angeschaut hast. Das kann man von außen beschreiben, das ist alles ganz nett. Wenn du es mal selber machst, dieses Gefühl dabei zu bekommen, ist ein ganz anderes. Und dann lernst du auch, wie diese Technologie funktioniert. Also mein Tipp ist vor allem, wenn du dich für Bitcoin interessierst, mit einem kleinen Betrag dir das anzuschauen, der vor allem dafür da ist, dir diese Bitcoin mal selber auszuzahlen. Und dann eben einen Betrag, der nicht wehtut, wenn er weg ist, wenn dir beim Rumspielen und Ausprobieren was Blödes passiert, wo du dann vielleicht ja, Bitcoin mal auf deine eigene Wallet hast, ja, mal rüberschickst zum besten Freund oder besten Freundin und mal ausprobierst, was da überhaupt gerade passiert, wie das funktioniert. Dann mal Lightning anwendest und dann wirst du feststellen, das sind alles super viele Begriffe, die super neu sind. Selbstverwahrung, Wallet, Lightning. Du wirst feststellen, das ist gar nicht so schwer. Und das ist der Knackpunkt bei Bitcoin. Das klingt alles so komplex und neu. Du wirst ganz schnell ganz viele Vergleiche finden in die klassische Welt. Ja, die Wallet, die eben wie eine Briefbörse ist. In technischer Hinsicht ist es ein ultra komplexes Gerät. Aber das ist halt in etwa so, wie du heute an deinem Fernseher Netflix schaust und gar nicht verstehst, wie hochkomplex vielleicht das Internet dahinter ist mit dem TCP und UDP-Protokoll und mit HTTPS und SSL und dies und das. Ne? So, und genau das ist bei Bitcoin auch der Fall. Und genau deswegen würde ich jedem Anfänger zwei Dinge an die Hand geben. Zum einen, such dir einen tollen Dienstleister, die es gibt, die wirklich sich auf Bitcoin fokussieren und dir die Auszahlung der Bitcoin auf die eigene Wallet ermöglichen oder sogar empfehlen, weil wenn du das bei großen Anbietern wie Trade Republic oder so kaufst, kannst du dort deine Bitcoin nicht auszahlen. Das ist dann nur eine theoretische Zahl bei denen in der Datenbank und das willst du eigentlich nicht. Also geh direkt zu einem richtigen Dienstleister. Und das zweite ist, scheue nicht die Selbstverwahrung, aber starte vielleicht dementsprechend auch mit Geldbeträgen, die du bereit bist zu verlieren. Ich will nicht sagen, dass es passiert und die Chance ist auch nicht super groß, dass es passiert, aber es kann passieren am Anfang, wenn du noch keine Ahnung hast. Von daher mach dich damit vertraut und tu das einfach mal. Du wirst merken, du lernst super schnell, wenn du erstmal deine Hand wirklich selber anlegst und das ausprobierst. Und der Rest kommt von alleine. Sei kritisch, versuch Bitcoin zu hinterfragen und versuch dir diese Fragen zu beantworten, indem du Nikos Kanal schaust, ja, recherchierst. Er hat tolle Interviews mit Rahim und vielen anderen geführt, wo es viele Informationen in diese Richtung gibt. Und dann wirst du feststellen, ah, für die Selbstverwahrung gibt es tolle Geräte hier, so Hardware-Wallets zum Beispiel und andere Dinge. Und auf all diese Fragen gibt es irgendwo schon Antworten. Und so viel kann ich dann einfach nur versprechen. Es ist eine unglaublich spannende Reise, weil du wirst so viel gar nicht über Bitcoin, sondern übers Leben und die Welt drumherum lernen, weil Bitcoin irgendwie als Geld, als multidisziplinäres Tauschmittel all diese Dinge irgendwie berührt. Und das ist auch die Rückmeldung, die ich immer wieder von vielen Leuten bekomme. Boah, ja, Bitcoin, ganz nett, aber was Bitcoin mir an meiner Weltanschauung gebracht hat, wie viel ich heute verstehe, wie Physik funktioniert, während ich in der Schule unfassbar schlecht in diesen Dingen war und mich gar nicht dafür interessiert habe, hat Bitcoin so ganz automatisch den Anreiz geschaffen, mehr über diese Dinge zu lernen. Und das ist das Erstaunliche bei Bitcoin, das ist einfach eine wirklich tolle Reise und ich kann sie jedem nur empfehlen. Und da werden viele Erkenntnisse bei sein, die man auch in anderen Bereichen seines Lebens sehr gut nutzen kann.
Ich habe den Kanal ja nicht umsonst, was Bitcoin bringt, genannt. Also ich wollte damit schon darauf hinweisen, dass es eben um was ganz anderes geht. Und ich habe das bis heute oft, wenn ich mit ich sage jetzt mal Normies rede, die jetzt auch in der Bitcoin-Welt nicht verankert sind. Es hat auch eine Generationengeschichte, nicht? Wenn du schon gut im Leben stehst, schon gut situiert bist und keinen Grund, keinen Need siehst, ja, dann interessierst du dich vielleicht nicht dafür. Und die glauben dann, wir reden jetzt dann immer nur über den Preis und wo geht's hin und Geldanlage. Und das ist natürlich für viele Leute langweilig. Die Wahrheit ist, die Reise ist eine sehr persönliche und in dem Moment, wo du anfängst, eben diese Selbstermächtigung zu machen, diese Selbstverwahrung deiner Vermögen auch einzugehen, sowohl also physisch in Form einer Hardware-Wallet als auch psychisch, weil du dich dazu entschieden hast, das macht schon was mit dir, das polt dich auch um, ja, da ist viel mehr dahinter als nur die Geldspeicherfunktion. Die Geldspeicherfunktion ist quasi eigentlich der Anfang und deswegen bin ich auch, was das betrifft, total bei dir, dass Bitcoin sich langfristig durchsetzen wird, weil wir auch eben das brauchen. Wir brauchen einen Maßstab für Wertwachstum oder auch Schrumpfen, was auch immer. Haben wir noch nicht, aber der Weg dorthin ist noch weit, deswegen werden wir noch die Gelegenheit bekommen, das oft zu besprechen, hoffentlich, lieber Roman.
Das glaube ich auch.
Wir tun jetzt mal so, als wüssten nicht alle, wo man dich finden kann, aber gib's uns doch einmal durch für all diejenigen, die für Audio dabei sind und jetzt nicht gleich auf den Link zum Blogtrainer-Kanal klicken können.
Genau, also Blogtrainer auf YouTube ist der YouTube-Kanal, mit dem eigentlich diese Marke und meine Arbeit begonnen hat. Mittlerweile mit ganzem redaktionellen Team dahinter, mit Firma, mit Technik, Website-Design und allem, was dazugehört. Natürlich auch blogtrainer.de, da gibt es auch unfassbar tolle Wissensdatenbanken und Tools und Services, mit denen man zum Beispiel sich ausrechnen kann, hey, wenn ich einen Sparplan gemacht hätte, wie viel hätte ich investiert, über welchen Zeitraum, was wäre es heute wert? Man sieht diese Schwankungen, ne? Also es sind viele solcher Dinge dabei, wo man sich das auch mal so ein bisschen visuell greifbar machen kann und natürlich immer tagesaktuelle News rund um das Thema Bitcoin Only in Schriftform. Also die Website ist mittlerweile ein Punkt, der so hinter diesem Ganzen steht, und der YouTube-Kanal ist dann das Äquivalent zu dem, was du hier machst, wo man eben dann vor der Kamera ist und über diese Dinge spricht oder Gespräche führt. Und ja, da würde ich auch ganz kurz nochmal auf unser Gespräch eingehen, das wir geführt haben, was ein bisschen für eher fortgeschrittene Leute ist, wer es noch nicht gesehen hat, absolute Empfehlung, Nico in Bestform auf dem Blocktrainer-Kanal.
Ja, das war auf jeden Fall Spaß, das werde ich auf jeden Fall verlinken. Ja, und das kann ich auch wirklich empfehlen. Also ich bin ja, komme ja aus dem klassischen Journalismus, und ich habe das schon oft gesagt auf Twitter, und ich wiederhole das gerne nochmal. Die journalistische Qualität der Inhalte, die auf blocktrainer.de laufen, ist absolut 1A. Ja, da wird auch durchaus kritisch hinterfragt. Da wird nicht nur der Hype wiedergegeben. Wir haben in unserer, das wollte ich vielleicht noch sagen, auch für diejenigen, die vielleicht jetzt neu dabei sind, man soll sich auch von den Bitcoinern nicht abschrecken lassen. Das sind schon ein Haufen bunter Vögel mit einem Haufen krasser Meinungen, die sich auch ändern können. Ja, und je größer dieser Haufen wird, desto vielleicht fremder wirkt das auf Außenstehende. Aber ich sag mal, die Community ist großartig, sie ist wichtig, und wir leben davon, wir lieben sie. Und ja, Bitcoin ist doch ein soziales Netzwerk. Also ich kann heutzutage nach Südafrika fliegen oder nach Indonesien, und du wirst sofort Bitcoiner treffen, mit denen du auf einer Wellenlänge bist. Also das auf jeden Fall zu empfehlen. Da gibt es sogar eine App dafür, Orange Peel App. Aber die Bitcoiner, die dann auf Twitter über Bitcoin schreiben, und das sind auch wir eingeschlossen, das ist nicht Bitcoin. Bitcoin ist das, was jeder selbst draus macht, und das ist eine individuelle Entscheidung, die kann man euch nicht abnehmen. Aber ja, geht auf jeden Fall auf blocktrainer.de, zieht euch die News rein, die Arbeit, die Jungs da machen, und Mädels, die ist wirklich, wirklich super. Roman, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, so kurz vor dem Geburtstag von Satoshi Nakamoto. Dem wünschen wir natürlich auch alles Gute, und ich freue mich
schon. Happy Birthday.
Happy Birthday, Satoshi, und Dankeschön. Danke, Satoshi. Satoshi.
Danke für alles.
Ich wünsche dir alles Gute, Roman, auch dir danke für alles. Ich wünsche dir noch einen guten, ein gutes Jahr 2025. Wir kommen sicher bald mal wieder die Gelegenheit zu reden. Vielleicht, wenn der Preis mal wieder raufgeht und dann wirklich die neuen Leute dazukommen.
Da müssen wir nochmal Anfänger-Content machen. Dankeschön, Nico, für deine Zeit, und danke für die Einladung.
Danke dir. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.